Culture After Work, der Kulturpodcast der Reichs-Engelhorn-Museen mit freundlicher Unterstützung von Roche. Seit einem Jahr wütet in unserer Stadt die Pest. Hunderte von Menschen hat diese furchtbarste aller Krankheiten schon hinweggerafft. Noch immer geht das Sterben um und es sinkt der eine nach dem anderen nieder. Dem Kranken ist der Trost versagt am Sterbebett. Die Geistlichen sind fast alle gestorben. Im Rathaus sind schon längst die Sitze leer. Und selbst unter unseren Jungen hat der Tod gehörig aufgeräumt. Gräber reihten sich an Gräber, Hügel an Hügel.
Ja, so dramatisch beschrieb Gustav Wiederkehr 1907 in seinem Buch Mannheim in Sage und Geschichte die letzte große Pestepidemie in Mannheim im Jahr 1666. Die Geschichte um diesen Protagonisten, der hieß Jörg Reitz, die gehört zwar in den Bereich der Sagen, allerdings benutzte der Autor für seine Geschichte auch historische Fakten.
Herzlich willkommen bei Culture After Work, dem Kulturpodcast der Reichs-Engelhorn-Museen. Heute habe ich zu Gast meine Kollegin Tanja Vogel, Kunsthistorikerin, aber auch ausgewiesene Expertin für die Mannheimer Stadtgeschichte. Wir werden uns heute historischen Pandemien und Epidemien widmen, die da wären: die Pest in Mannheim im Jahr 1666. Es geht um die Malaria im 18. Jahrhundert, die auf Friedrich Schiller ereilte. Es geht aber auch um die spanische Grippe in den Jahren 1918 bis 1920, von der in den letzten Monaten auch im Zuge der Corona-Pandemie ganz häufig die Rede war. Ich bin gespannt. Es freut mich, dass du heute hier bist, Tanja. Herzlich willkommen. Grüß dich.
Hallo. Freue mich, dass ich heute da sein kann.
Tanja, was weiß man denn heute über die Pest von 1666?
Ich denke, es gibt zwei ganz wichtige Dinge. Das eine ist natürlich, dass sie wie in anderen Ländern, Regionen, dass sie eben bis zu einem Viertel bis ein Drittel der Bevölkerung weggerafft hat. Also das geht man zumindest für Mannheim davon aus, dass es diese Zahl war. Um 1663 lebten in Mannheim 3000 Einwohner etwa. Also daran kann man abmessen, wie viel an der Pest gestorben waren. Und 1688 ist man dann schon wieder bei 6.000 bis 7.000. Also es war einfach eine verheerende Seuche gewesen damals. Und für Mannheim gibt es ein Zeichen dafür, was immer wieder auflodert, auch wenn es jetzt mehr unter der Erde liegt. Das ist eben der Pestbuckel. Und auf den stößt man immer wieder, wenn es um archäologische Grabungen geht. Also mir fällt jetzt einmal die Zeit ein, ganz früh, Anfang der 60er Jahre, als das MVV-Gebäude gebaut worden ist, etwa auf der Höhe von K5 auf der anderen Seite vom Ring. Grundsätzlich lag das Zentrum dieses Pestbuckels, der natürlich typischerweise außerhalb der eigentlichen Stadt lag. Das lag im heutigen Jungbuschgebiet, Schokinak, also so Schanzen, Seiler, Holzstraße etwa. Und ein Ausdruck dafür, wie hoch die Zahl der Pestopfer gewesen war, die dort bestattet worden sind, ist es, dass man sozusagen weiß, dass es die Auflage oder ja die Anordnung gab, dass man Särge übereinander begraben hat, also oder übereinander gestapelt hat im Boden.
Das heißt, die Totengräber sollten extra tief graben, damit da noch mehr Särge in die entsprechenden Löcher können.
Genau, extra tief. Und eben, dass es bei Zeiten auch, ich sag mal, extra schnell gehen musste. Das heißt, man hat überhaupt keinen Sarg mehr genutzt, sondern hat die Toten in den Leichentüchern im Grunde genommen, hat man die bestattet, in die Erde gelegt. Es gab einen speziellen, in Anführungszeichen, Totengräber für diese Pestopfer. Das war ja auch dann wiederum ein Friedhof, der war nicht mehr getrennt nach Konfessionen, nach Religionen. Da gab es überhaupt, das hatte man gar nicht mehr als Hintergrundgedanken bei einer derartigen Epidemie, oder man wird von einer Pandemie einfach sprechen, weil das ja nicht nur eben ein Land betraf, sondern Zum Beispiel im 14. Jahrhundert hat man vermutet, dass es vom Orient kam und dann über die ganzen Handelswege eben letztendlich nach Europa gelangte. Aber es gab einen Totengräber und für mich ist es eigentlich so, Näheres weiß ich dazu nicht, aber dieser sehr spezielle Totengräber, also entweder hat man ihn gezwungen bei den Pestopfern oder er war sehr hoch bezahlt, also eines von beiden, damit er
sich darum gekümmert hat. Ja. Versuchen wir uns noch mal ein bisschen in diese Zeit reinzudenken. 1666, das war eigentlich noch nicht mal 20 Jahre nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges. In welcher Situation war die Stadt Mannheim zu dieser Zeit, die auch sehr gebeutelt wurde von dem Dreißigjährigen Krieg und wahrscheinlich auch schon ein bisschen oder wieder im Aufbau begriffen war, wieder im Aufschwung begriffen war. Mannheim hat sich ja immer wieder quasi aus den Krisen auch herausgeschält, herausgeputzt wie Phönix aus der Asche. Kannst du uns dazu ein bisschen was sagen mit der Bevölkerungszahl vielleicht?
Also sie war im Aufbau wieder begriffen, das war sie jedenfalls. Also es sind ja auch nach dem Dreißigjährigen Krieg die Stadtprivilegien erneuert worden. Es ist ja dann auch nach dem Dreißigjährigen Krieg die Zeit des Kurfürsten Karl Ludwig. Und der wird ja auch eng verbunden damit, dass er sehr tolerant war, die unterschiedlichen Konfessionen, die Juden nach Mannheim holte, die sich dort ansiedeln durften, auch Bruderschaften, die ansonsten verfolgt waren und eben Gruppen, die sich woanders nicht ansiedeln durften. Also insofern kann man durchaus sagen, dass Mannheim sicherlich im Aufbau begriffen war. Man sprach damals auch, es gibt einen sehr schönen Artikel, den Frau Arnscheid noch verfasst hat, Frau Dr. Arnscheid, die ehemalige Direktorin vom Museum Zeughaus, und die sprach in einem Artikel von dem sogenannten Mannheimer Experiment. Also diese Seuche traf mitten in eine Zeit, in der Mannheim, das bezeichnete Mannheimer Experiment, im Aufbau begriffen war, indem man arbeitswillige, fleißige Leute versuchte, wieder in die zerstörte Stadt zu holen, um diese aufzubauen und eben auch entsprechend Privilegien zu geben, dass sich auch die angesprochen fühlten, die sich sonst niederlassen konnten, mehr aufgrund dessen, dass sie Glaubensflüchtlinge waren.
Du hattest auch die verschiedenen Glaubensflüchtlinge jetzt gerade erwähnt. Jetzt kommen wir mal auf Erklärungsmuster von Seuchen und Krankheiten und Naturkatastrophen. Das waren ja oft dann auch zum Teil Minderheiten, die als Sündenböcke herhalten mussten. Wie erklärte man sich diese Pest? Versuchte man die Schuld auf das Judentum abzulagern, wie es eigentlich jahrhundertelang schon gang und gäbe war?
Für Mannheim weiß ich es nicht, worauf man vor allem seine Wut und seinen Hass dann fokussierte sozusagen, wer für diese Seuche verantwortlich war. Nahe liegt natürlich trotz allem hier auch, dass man sich die leider Gottes in Anführungszeichen üblichen Opfer dafür raussuchte. Das waren eben oft die Juden. Das waren Frauen, die man der Hexerei beschuldigte, wobei das nicht nur Frauen eben auch betraf. Also für alles, was eben mit Naturkatastrophen, auch mit Krieg, mit derartigem Unglück zu tun hatte, da suchte man eben gerne die Sündenböcke unter den Personen, die eh schon immer unter Generalverdacht standen für alle möglichen Katastrophen. Von Mannheim weiß ich aber auch, dass man für die letztendliche Ausbreitung in Alzey zum Beispiel, nicht für Mannheim, aber in Alzey hat man eine Kuh verantwortlich gemacht, dass diese Kuh das übertragen hat.
Also eine Kuh, die quasi von Alzey nach Mannheim über den Metzger oder was?
Genau, das war so ein Hintergedanke. Letztendlich steht dahinter, dass man grundsätzlich, ja, auch zum Beispiel dachte, vielleicht ist das Ganze auch über Haustiere übertragen worden. Diese Idee gab es schon auch. Ich weiß nicht, inwieweit es damit jetzt direkt im Zusammenhang steht, aber wenn man zum Beispiel den heiligen Antonius nimmt, der Antonius ist ein Pestheiliger, sozusagen einer derjenigen, die man, wenn es ganz schlimm wurde, angebetet hat. Und eines seiner Symboltiere als Heiliger ist eben auch das Schwein. Er ist auch der Schutzpatron der Haustiere. Vielleicht steht eben auch dieser Gedanke damit noch in Zusammenhang.
Ja, man musste irgendwie nach Erklärungen suchen, denn der Erreger wurde erst knapp 200 Jahre später entdeckt. Eben erst dann wusste man, dass es sich um ein Bakterium handelte, was von Ratten auf Löhe und dann schließlich zu Menschen überging. Eine andere Erklärung für den Ausbruch der Pest in Mannheim waren auch Soldaten. Kannst du dazu was sagen?
Lothringische Soldaten. Die hat man auch mitverantwortlich da gemacht, dass es ausgebrochen ist. Aber ich weiß manchmal nicht, natürlich kann das sein, denn die bewegen sich. Und wenn die bewegen sich von einem Land ins andere kommen, das ist sicherlich auch eine mögliche Erklärung. Ich weiß noch nicht, ob da nicht manchmal dann auch andere Dinge einfach mit reinspielen. Also Kriegserfahrungen, dass die im Grunde genommen dann eher der Vater solcher Gedanken sind. Aber klar, ich meine, jetzt der 30-jährige Krieg ist vorbei in der Zeit. Du sagst zu Recht noch keine 20 Jahre. Aber was man sicherlich noch hat, was daher rührt, sind eben trotz allem immer noch Entbehrungen. Und man hat das Unheil noch im Kopf. Jeder wird irgendwo einen mindestens in der Familie gehabt haben, der diesen Krieg nicht überlebt hat. Und ich denke, dieses Unheil spielt eben dort auch noch mit rein. Aber dass man jetzt sagt, speziell lothringische Soldaten, da wird man vielleicht heute auch eher mit dem Begriff Vorurteil dann arbeiten. Also für mich ist das so, ich würde es
genau,
so
Genau, das stammt empfinden. aus der Quelle, auf die sich eben Gustav Wiederkehr berief. Das war eine Stadtgeschichte nach Heinrich von Feder, also ja. einem Historiker im 19. Jahrhundert, genau. Von daher muss man das natürlich auch mit Vorsicht nach heutigen Gesichtspunkten betrachten.
Da muss man ein bisschen aufpassen bei ihm, ja.
Ja, welche Maßnahmen und Schutzvorkehrungen gab es denn zur damaligen Zeit? Wahrscheinlich gibt es ganz viele Unterschiede, weil man eben vieles noch nicht wusste, aber gab es zum Teil sogar irgendwie Parallelen, ähnliche Verhaltensmuster zu heute?
Ja, also man hat versucht, die Atemwege zu schützen, eben Nase, Mund, das hat man versucht zu schützen. Man hat die Leute natürlich isoliert, also die entweder offensichtlich schon befallen waren, aber sicherlich auch auf Verdacht hin. Hat dann auch die Häuser entsprechend gekennzeichnet. Ja, auch alleine schon der Umstand, dass dieser Pestbuckel eben ja außerhalb der Stadtmauern lag, spricht eben auch schon dafür. Man hat mit vielen Kräutern gearbeitet, das hat man eben versucht damals auch. Es gab aber schon seit dem 14. Jahrhundert den Begriff der Quarantäne, so wie wir den heute kennen, im Grunde genommen auch. Und zwar rührt es aus Venedig her. Das geht auf Handelsschiffe zurück, die dort sozusagen 40 Tage liegen mussten mit der Besatzung an Bord, bevor die Schiffe eben entsprechend verlassen konnten. Das hängt sicherlich auch einfach eben mit dem Gedanken zusammen, gerade in der Zeit. Das war also allem Anschein nach den Leuten schon klar, dass die Handelswege eben mit zuständig sind, auch für, dass diese Seuche nach Mitteleuropa reingetragen worden ist. Man kennt die Pestmasken zum Beispiel auch. Also die Pestmasken, die vor allem in Italien, Frankreich verortet sind. In Frankreich sozusagen im 17. Jahrhundert am Hof Ludwigs des 13. erfunden worden sein sollen damals durch einen Arzt. Mir verbinden die Pestmaske oder diese schnabelartige Maske, die verbinden wir heute vor allem mit dem Karneval in Venedig. Also das ist für uns oder so.
Aber schon immer anders konnotiert dann heute als das. Weil das war ja wirklich so eine Ikone, das war schon ikonisch. Das war ja so ein Sinnbild für die Pest auch, diese Schnabelmaske.
Ja, auf ganz das findet Abbildungen. Man, genau. Also du findest viel auf Abbildungen. Also die erste findet sich, glaube ich, im 17. Jahrhundert. Irgendwann in den 60er Jahren gibt es das. Aber das wird noch natürlich viel weiter fort in der Zeit, wird es immer wieder dargestellt, verliert sich aber dann in dieser Karnevalsmaske, in Anführungszeichen letztendlich. Aber eigentlich diente der Schnabel eben dazu, dass man dort so ein Nasenfutteral hatte, als so eine Art Schutzduftträger. Das heißt, wo man eben unterschiedliche Kräuter lagerte, wie Wacholder, Zitronenmelisse, Minze, Kampfer, Gewürznelken, Myrrhe. Also von all diesen Kräutern hoffte man eben, dass die sozusagen die Seuche aufhalten sollten auf dem Weg zur Nase hin. So in etwa kann man sich das vorstellen durch den Schnabel. Also dass das so einen gewissen Abstand eben herstellen sollte. Und die Kräuter sollten eben dazu beitragen. Und das ist ja dann nicht nur eben, also die Kräuter an für sich sind ja nicht nur an diese Pestmaske gebunden, sondern grundsätzlich, und das kennt man aber ja auch gegenüber anderen Krankheiten, hat man eben, und ein Stück weit stimmt's ja dann auch, versucht eben mit Kräutern, mit Kräuterbeuteln, hat man versucht, sich gegen diese Krankheit zu schützen. Und dann ging man natürlich hin, zum Beispiel bei Leuten, die befallen waren. Also wer sich eben hingetraut hat, und es waren dann eigentlich im Grunde genommen ja fast nur noch die Pestärzte vermutlich. Dann ging man hin und hat die eben versucht zu behandeln mit Mitteln, die letztendlich dann sicherlich genau zum Gegenteil geführt haben. Also es gab Aderlass, das kennt man von allem Möglichen her, als Behandlungsmethode. Und vor allem hat man denen Brechmittel gegeben. Und wenn die dann sowieso schon geschwächt waren durch das, was sie hatten, dann war natürlich der Ofen ganz aus sozusagen, dann war vorbei.
Spannend. Bei den Pestmasken, bei den Schnabelmasken habe ich auch nochmal nachgeschaut nach diesem Ludwig dem 13., an dessen Hof das ja erfunden worden sein soll. Der hatte allein in seiner Lebenszeit, das war von 1601 bis 1643, gab es 4 große Pestwellen in Paris. Und das zeigt, glaube ich, auch so ein bisschen die Normalität zur damaligen Zeit von Krankheiten und Seuchen und auch geringen Lebenserwartungen. Für die Leute damals gehörte das tatsächlich irgendwie auch viel stärker zum Leben dazu als bei uns, in unserer heutigen Zeit.
Ja, und ich denke eben, es ist wirklich einfach so, ich meine, mal davon abgesehen, haben wir das ja heute immer noch teilweise. Wenn man sich was anderes nicht erklären kann, dann sucht man leider Gottes schnell nach irgendwelchen Haustieren, die das weitertragen oder dergleichen. Und eben wirklich im allerschlimmsten Fall, und so war das eben seit dem Mittelalter schon, sucht man dann die Leute verantwortlich zu machen, die sowieso schon auf dem Kicker
sind, man auf dem Kicker hat. Letzten Endes auch ein ganz tief sitzender Antisemitismus zum Beispiel.
Genau.
Du hattest angedeutet, dass die Leute oder die Ärzte, dass natürlich nur diejenigen noch was gemacht haben, die sich auch getraut haben. Das war tatsächlich ein großer Mut, auch eine große Zivilcourage oder halt auch finanzielle Anreize, die nötig waren. Da stößt man eigentlich in der Literatur auch unter anderem bei Fernand Braudel, dem großen französischen Sozialhistoriker, auf Schilderungen, wonach die Reichen Hals über Kopf dann bei Pestausbrüchen zu ihren Landgütern aufgebrochen sind. Und die sind dann erst zurückgekehrt, als die Gefahren vorbei waren. Jeder dachte nur noch an sich. Die Armen mussten allerdings notgedrungen in den verseuchten Städten bleiben. Die waren quasi den Pandemien dann ausgeliefert. Kennst du irgendwelche Geschichten, dass in Mannheim Richter oder Geistliche oder sonstige Würdenträger, Offiziere, keine Ahnung, das weitergesucht haben?
Nee, jetzt direkt für Mannheim kenne ich das nicht. Aber also ich sage jetzt mal so, für andere, jetzt wird es ein bisschen fies vielleicht gegenüber Albrecht Dürer gerade, aber für andere Städte kenne ich das eben schon, auch diese Flucht der sogenannten wichtigen Leute. Also zum Beispiel, als in Nürnberg die Pest ausbrach, ist Dürer auch gegangen und seine Frau hat er dort gelassen. Die konnte sich weiter kümmern.
Ja, nicht also lustig.
Das gibt es schon auch, aber jetzt speziell für Mannheim weiß ich das nicht.
Nee. Das ist in Bezug auf London hat da Fernand Braudel eben geschrieben, dass da Zehntausende von Häusern leer gestanden haben sollen in Pestzeiten. Das 1664, also 2 Jahre dann vor der Pest in Mannheim. Und das hat natürlich auch zu zahlreichen Plünderungen eingeladen.
Ja.
Genau, das erklärt sich ja von selbst. Springen wir jetzt mal ins 18. Jahrhundert, ungefähr 100 Jahre weiter nach vorne, und zwar in das Zeitalter der Aufklärung und das Zeitalter der Blütezeit Mannheims. Das erste goldene Zeitalter unter Kurfürst Karl Theodor. Kurfürst Karl Theodor hat ein beachtliches Medizinalwesen aufgebaut. Was waren denn seine Errungenschaften für die Gesundheit der Mannheimer?
Also für mein Verständnis ist es so, dass Kurfürst Karl Theodor, und da hat sicherlich auch seine Frau mit reingespielt, auch wenn es eine unglückliche Ehe war, die Elisabeth Auguste, aber dass Mannheim sehr fortschrittlich war im Medizinalwesen, also über die typischen, ich sag mal, Hospitäler hinaus, die natürlich jeweils an Konfessionen gebunden waren, oder es gab auch ein jüdisches Hospital zum Beispiel, gab es auch, war das so, dass es zum Beispiel eine Chirurgenschule gab. Es gab ein Entbindungsheim für ledige Weibspersonen, damit sie von der Straße kamen. Wenn das auch eher die Versuchskarnickel für die Hebammenschule war, die es eben ebenfalls gab in der Zeit. Es gab Viertelsärzte. Es gab ein Krankenhaus, ein Hospital, was außerhalb der Stadt lag für ekelhafte und ansteckende Krankheiten. Das zum Beispiel ist sowas, mit dem man Syphilis zum Beispiel verbinden kann in der Zeit auch. Ein Sinnbild für die Hospitäler, die mit Konfessionen verbunden waren, ist das katholische Bürgerhospital in Mannheim. Also das ist für mich schon ein bisschen besonders und ich denke trotz allem, dass bei Karl Theodor und bei Elisabeth Auguste, die muss man jetzt hier definitiv mit hinzunehmen, dass dort auch reinspielt, dass sie ja keinen Erben hatten und der es hätte werden können, der ist ja im Grunde genommen schon wenige Stunden nach der Geburt gestorben. Und ich denke auch diese Erfahrungen, dass es einen Fokus gab eben auch darauf. Ich meine, grundsätzlich muss man von Karl Theodor ja sagen, dass er ein sehr fortschrittlicher und auch aufgeklärter Fürst war. Und auch die Elisabeth Auguste hatte ja mit Franz Anton May, der auch in Heidelberg einen Lehrstuhl hatte für Medizinalwesen, hatte die ja einen Arzt, der sehr aufklärerisch und teilweise auch sehr heftig gedacht hat, der zum Beispiel bezüglich der Studenten in Heidelberg gesagt hat, es wird nichts ausmachen, wenn sie ab und zu mal in den Neckar springen würden.
Also zum Baden.
Zum Baden, okay. Genau. Oder der auch gesagt hat, man muss sich nicht ständig, das hat natürlich nur eine bestimmte Bevölkerungsschicht angesprochen, man muss sich nicht ständig in der Sänfte tragen lassen. Möglich ist auch mal ein paar Schritte selber zu gehen, auch wenn sich dann vielleicht die Locken in der Perücke ein bisschen bewegen dabei. Also der immer wieder auch gegen dies angearbeitet hat, gegen die Furcht vor Wasser oder auch Wasserdampf oder gegen die Bequemlichkeit. Oder der zum Beispiel auch sagt, ich weiß, Mannheim ist allgemein in der Geschichte, heißt es immer vielleicht direkt übertragen von seiner quadratischen, klaren Struktur. Es sei eine sehr reine Stadt gewesen. Ich kann es nicht beurteilen anderen Städten gegenüber, aber für Franz Anton May war das nicht so. Der sagte, man muss aufhören, in den Straßen ständig mit den Besen noch den ganzen Schmodder, der dort liegt, den ganzen Unrat auch noch aufzuschütteln, damit sich das erst recht hoch eben dann in die Luft bewegt.
Also das waren jetzt alles allgemeine gesundheitliche Fortschritte, die Karl Theodor auch unternommen hat für sein Kurfürstentum. Es gibt aber auch 1770, da brach in Osteuropa eine Pest aus und da erließ der Karl Theodor auch ganz konkret in Bezug auf eine Pest ein Edikt und das nannte sich zur Erhaltung unserer lieben getreuen Untertanen in gesegnetem Wohl. Und da hatte er eben 1770 auch schon Straßensperren angeordnet. Es gab Grenzkontrollen, man durfte nur noch mit einem Pass einreisen, man musste 42 Tage in Quarantäne. Allesamt Maßnahmen, die uns heute nach oder mit Corona gar nicht mehr so befremdlich vorkommen. Eine weitere Seuche, die auch in Mannheim immer wieder zu finden war, war die Malaria. Auch im 18. Jahrhundert eigentlich auch zu der gleichen Zeit, 1770, 1780, da gibt es auch einen ganz berühmten Vertreter, der oder einen ganz berühmten Kranken, der unter dieser Krankheit litt, das war Schiller, der auch in Mannheim zugegen war. Kannst du uns da ein bisschen was drüber erzählen, wie das mit Schiller und seiner Malaria-Krankheit war und wo Malaria überhaupt herkam?
Für Schiller gilt, dass man ja überwiegend davon ausgeht, dass er das in Mannheim bekommen hat. Aber wie immer gibt es da auch die Meinung zum Beispiel, dass er von Karlsruhe nach Mannheim gereist ist und es bekommen hat. Also was man weiß jedenfalls ist, dass er dieses sogenannte Wechselfieber oder auch das kalte Fieber, das in Mitteleuropa heimisch war. Also das jetzt nicht, wie man zum Beispiel bei der Pest vermutet hat, wobei sich natürlich dann auch die Pest in Mitteleuropa ja ausgebreitet hat. Aber dass es nicht eingesteckt worden war. Man weiß, dass er versucht hat, diese Fieberschübe, alles, was damit einherging, dass er sich versucht hat, selbst zu behandeln. Und zwar mit sicher viel zu viel, ganz viel China oder Fieberrinde. Und er hat auch eine heftigste Diät gehalten. Es gibt einen Brief am 13. November 1783, den schreibt er an Henriette von Wohlzogen. Und dort schreibt er, mein böses, kaltes Fieber scheint nunmehr nachlassen zu wollen, denn ich habe bereits 3 Tage keinen Anfall gehabt. Ich lebe aber auch erbärmlich genug, um es vom Hals zu schütteln. Schon 14 Tage habe ich weder Fleisch noch Fleischbrühe gesehen. Wassersuppen heute, Wassersuppen morgen und dieses geht so mittags und abends, allenfalls gelbe Rüben oder saure Kartoffeln oder so etwas dazu. Fieberrinde esse ich wie Brot und ich habe mir sie express von Frankfurt verschrieben. Ein guter Freund hat mir zu meinem Geburtstag 4 Bouteillen Burgunder geschickt. Davon wird zuweilen ein Gläschen mit herrlichem Erfolg getrunken, doch muss ich Ihnen gestehen, dass ich mir äußerst wenig aus dem Wein mache, so wohlfeil und gut er hier zu haben ist. Mit mehr Vergnügen trinke ich Bier. Freuen Sie sich also, ich werde mich auf diese Art bald wieder ins Bauerbacher Leben gewöhnen. Also das ist natürlich eine heftige Diät. Einerseits nichts essen oder so gut wie nichts und fast nur Wassersuppe und dazu dann Bier oder Wein. Aber und eben viel sogenannte China-Rinde, da habe ich auch ein bisschen was dazu gefunden. Und da heißt es also, dass schon im 17. Jahrhundert die Jesuiten in Südamerika eben eine interessante Entdeckung gemacht hätten. Die Indianer dort, die dort lebten, die verwendeten Mittel, das hieß China oder Quina. Und das bedeutet so viel wie Baumrinde. Und daraus hat sich im Grunde genommen der Name China-Rinde, der hat sich im Grunde genommen daraus
also kommt nicht aus China. Dann
kommt gar nicht genau. Aus China. Aber ja. für Schiller gilt vermutlich, also einerseits hat er eben viel zu viel von dem Fäschbart auf gut Deutsch, auf gut Badisch gesagt. Und ansonsten hat natürlich die Diät überhaupt nicht geholfen. Der hätte Dinge gebraucht, die ihn kräftigen eben dann letztendlich.
Also quasi Mannheim, Karlsruhe, sprich eigentlich so die in der alten Rheingegend mit den ganzen feuchten Gebieten, mit den Sumpfgebieten, das war eine hervorragende Stätte für die Malaria. Und so hat man sie dann auch quasi ausmerzen können, indem man diese Flächen dann auch trockengelegt hat, oder? Das war dann wahrscheinlich so der Grund, wie oder zum Glück der Grund, wieso wir heute keine Malaria-Gebiete mehr hier bei uns haben.
Ja, mit Sicherheit. Und ich meine, man muss auch rechnen, in Mannheim war ja zum Beispiel auch die Neckarspitze schon vorhanden. Die ganze Neckarspitze war damals Sumpfgebiet. Also das war natürlich auch so, dass, ja gut, das ist auch am Rhein, aber jetzt speziell auf Mannheim bezogen, hat man das zum Beispiel auch dort gehabt.
Ja. Und an Schiller kann man ja auch, Schiller ist ja auch mit nur 46 Jahren gestorben und auch an ihm kann man eigentlich ganz gut ablesen, was Leute von damals tatsächlich mitmachen mussten. Er durchlebte nämlich nicht nur diese Malaria, mit der er auch sein restliches Leben in irgendeiner Form zu kämpfen hatte, sondern auch die Cholera und das gleich zweimal. Also das zeigt nochmal, inwiefern solche Seuchen auch zur, in Anführungszeichen, Normalität im damaligen Alltag gehörten. Jetzt wollen wir aber nochmal einen Sprung nach vorne machen und zwar kommen wir jetzt zur letzten großen verheerenden Pandemie, die nicht nur weltweit, sondern natürlich auch hier in Mannheim dann um sich griff. Das war die spanische Grippe, die von 1918 bis 1920 dauerte und weltweit ca. 50 Millionen Tote zu verzeichnen hatte. Ja, es sind auch viele prominente Personen der damaligen Zeit gestorben. Hast du, ich glaube, da hast du auch ein paar Beispiele, die wiederum hier mit der Region zusammenhängen. Unter anderem der Urgroßvater eines großen Pandemie-Leugners.
Ja, genau, von Donald Trump zum Beispiel. Also das weiß man. Da denkt man sich vielleicht manchmal heute auch, dass das müsste ihn doch, wenn er das weiß, daran erinnern, welche Gefahr sich hinter solchen Pandemien eben verbirgt. Man weiß auch zum Beispiel von Franz Kafka, der hat jetzt mit Mannheim nichts zu tun und direkt ja Donald Trump auch nicht.
Aber sein Opa kam ja hier aus der Region. Aus der Region.
Aus der Region eben, ja. Genau. Aber bei Kafka weiß man auch, dass der an diesen Spätfolgen daran gestorben ist. Die spanische Grippe, die ist so ein bisschen in der Versunkenheit verschwunden und ich bin eigentlich zuerst Corona-bedingt auch, dadurch, weil eben alles über Corona redete, bin ich durch eine Dokumentation im Fernsehen draufgekommen. Die spanische Grippe ist natürlich in der Zeit sozusagen sehr in den Hintergrund gedrängt worden, einfach durch den Ersten Weltkrieg. Also obwohl du zu Recht ja sagst, dass die Opfer der spanischen Grippe viel zahlreicher waren, ist sie in den Hintergrund gedrängt worden gegenüber der Leiden, der Toten, den Entbehrungen, alles, was mit dem Ersten Weltkrieg eben damals zu tun hatte. Und ich denke, für Mannheim jetzt bezogen, also Mannheim und Karlsruhe waren zum Beispiel stark betroffen, da lag ein Drittel da nieder. In Mannheim alleine wurden 1918 96 Tote dokumentiert, die meist jünger als 40 waren. Und man weiß zum Beispiel auch, es gab ja auch mehrere Wellen, eine erste, eine zweite, eine abgeschwächte dritte. Und man weiß, dass in Mannheim zum Beispiel auch Vergnügungslokale, wo wir heute sagen würden, wie kann man das denn machen? Also man hat derartiges nicht geschlossen. Und sicherlich war dort auch der Gedanke hinten dran, dass die Leute noch so unter den Entbehrungen litten. Also es war ja fast zeitgleich oder war zeitgleich ein Stück weit, dass man eben denen nicht noch dieses verwehren wollte, dass sie so ein bisschen Amüsement eben hatten.
Da genau zu dieser Sache bin ich auch auf einen Streit gestoßen der damaligen Zeit. Und zwar war das im Oktober 1918, als eben diese zweite Welle in starkem Maße um sich griff. Und damals ordnete eben, nachdem der Mannheimer Generalanzeiger, so nannte sich damals noch eine Zeitung, die beschrieb 4.000 Krankmeldungen innerhalb von einer Woche. Also das sind Zahlen, wie wir sie heute zum Glück so noch nicht kennen, obwohl das natürlich auch mit Dunkelziffern mit Vorsicht zu genießen ist. Und auf jeden Fall, kurz darauf beschloss der Oberbürgermeister und der Ortsgesundheitsrat eine Schließung von allen Einrichtungen. Schulen, Vergnügungsstätten, Theater, Lichtspielhäuser, alles wurde geschlossen. Und daraufhin lief aber der Stadtrat Sturm und beschwerte sich auch beim badischen Innenministerium, worauf alle Schließungen wieder rückgängig gemacht wurden. Und das hatte dann wiederum zur Folge, dass die Ärzteschaft empört eine Anzeige schaltete. Und in dieser Anzeige schrieb die Ärzteschaft: Die Ärzte sind an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit. Die Krankenhäuser sind überfüllt, das Pflegepersonal in der unerhörtesten Weise überlastet, aber ruhig laden nach eintägiger Pause die Litfaßsäulen zum Besuch von allen möglichen Zusammenkünften ein, der besten Gelegenheit, die Epidemie weiter zu verbreiten. Also das ist ein Streitpunkt, der tatsächlich auch wie von heute in irgendeiner Form sein könnte, wo es einfach verschiedene Positionen gibt, was die Lockerungen und Öffnungen und Schließungen anbelangt.
Ja. Es ist immer so ein Wechselspiel. Klar ist es unvernünftig eben, wenn man vergleicht, was diese Bevölkerung, ich sage jetzt mal zum Beispiel im Gegensatz zu jener, die heute hier in Mannheim lebt, was die für einen Hintergrund hatte in der Zeit, also für Entbehrungen. Dann ist es natürlich doppelt schwer gefallen, denen so viele Maßnahmen aufzuerlegen, eben wie sie sich verhalten sollen, um sich zu schützen.
Ja, das ist eine schwierige Situation, wenngleich natürlich damals man war wiederum totgewohnt. Ja, das war ist auch so ein bisschen wie damals, als wir dann jetzt von dem 30-jährigen Krieg und der darauf folgenden Pest gesprochen hatten. Auch nach dem Ersten Weltkrieg war die Gesellschaft leider den Tod natürlich in irgendeiner Form gewohnt. Und so waren auch die 300.000 Tote, die diese spanische Grippe nach sich gezogen hat, allein in Deutschland, wie man schätzt, mit einer Mortalitätsrate von 4%, sicherlich auch wiederum ganz anders zu bewerten als wir in unserem Hier und Jetzt. Jetzt haben wir ein paar Folgen angesprochen. Da könnte man auch noch auf Schließung des Straßenbahnbetriebs zu sprechen kommen, weil kein Personal vorhanden war, eben aufgrund der massiven Krankheiten oder Krankmeldungen. Postzustellungen ließen lange auf sich warten. Also die Gesellschaft kam an ihre Grenzen. Was hat man denn 1918, also quasi Anfang des 20. Jahrhunderts, als Maßnahmen und Vorkehrungen gemacht? Kannst du dazu was sagen? Wie hat man damals versucht, diese Pandemie zu bekämpfen?
Also es gab wie heute schon Kontaktbeschränkungen. Also wie wir gesehen haben, gab es auch entsprechend die Kämpfe drum. Und sicherlich wurde es auch nicht flächendeckend eben immer durchgehalten. Man hat auch nicht sich mehr die Hände geschüttelt, sondern in dem Fall hat man sich nicht wie mir mit den Ellenbogen vor allem, sondern man hat sich verbeugt voreinander. Also das war das, was man damals gemacht hat. Es gab auch Quarantänemaßnahmen. Und natürlich gab es Schließungen von Gasthäusern und Kaffeehäusern. Es gab Maskenpflicht und es gab entsprechende eben auch Proteste dagegen.
Alkohol hat auch wiederum eine große Rolle gespielt bei der spanischen Grippe, bei der Bekämpfung der spanischen Grippe. Da hast du auch mal was erwähnt, dass Alkohol reißenden Absatz fand in England sogar irgendwie.
Da hat man wahrscheinlich gedacht, dass das halt abtötet. In Großbritannien war das so, dass man Whisky auf Rezept bekam. Und jetzt wird es natürlich nicht mehr jugendfrei. Also gegen Reizhusten habe ich auch gelesen, hat man auch Kokain oder Opium dann genutzt. Und natürlich waren ordentlich auch die Medikamentenfälscher, die waren unterwegs, die ein großes Geschäft eben damit auch Macht haben. Also das gab es alles schon. Und es gab natürlich auch schon entsprechend viele Fake News, die zum Beispiel bezüglich dessen auch unterwegs waren, woher das Ganze denn überhaupt kam.
Oh Mann, ja. Fake News haben wirklich Hochkonjunktur in Pandemiezeiten, wobei es heute natürlich zumindest prinzipiell viel, viel einfacher ist, diese zu entlarven und sich vor diesen zu schützen. Aber das ist wiederum ein ganz eigenes Thema. Wir sind nun leider auch schon wieder beim Ende unserer heutigen Culture After Work Podcast-Folge angelangt. Dir, Tanja, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Es bleibt spannend, versprochen. Machen Sie es gut und vor allen Dingen bleiben Sie gesund. Ciao.
Tschüss, danke.
Culture After Work. Der Kulturpodcast der Reichs-Engelhorn-Museen mit freundlicher Unterstützung von Roche. Alle weiteren digitalen Angebote der Reichs-Engelhorn-Museen finden Sie unter digital.rem-mannheim.de.